war für mich selber spannend. Wie machen wir weiter mit welchem Teil der Heiligen Schrift? Und ich denke, es ist halt wichtig, wenn man auch sieht, wie die Urgemeinde vorgegangen ist, dass sie nur eine Basis hatte, nämlich die Bibel, die Heilige Schrift. Wir hatten ja zwei Bücher im Blickpunkt. Einmal Korintherbriefe oder das Matthäusevangelium. Und im Laufe der Zeit hat sich einfach herausgestellt, dass die Tendenz, so ist auch das Zeugnis der einzelnen Geschwister gewesen, eindeutig Richtung Matthäus geht. Und darum machen wir jetzt etwas, das ist eigentlich eine Rückkehr zu unseren Wurzeln. Es war das erste Buch, das wir durchstudiert haben, als wir hier mit der Gemeinde begonnen haben, 1986. Wir gehen praktisch zu den Wurzeln nochmal zurück. Und es ist insofern halt sehr wichtig, nicht nur, dass man lernt, wie man mit der Bibel umgeht, wie man jetzt auch mit dem Evangelium umgeht, sondern es ist auch ganz wichtig, dass man sieht, wie Gott das praktisch auch in seinen Offenbarungsstufen, wie der Heilige Geist diese Mittel benutzt, jedes Mittel etwas anders, aber dass man auch eben durch die Evangelien Dinge sieht, die siehst du in Lehrbriefen halt nicht. Und die Evangelien sind jetzt unabhängig von der zentralen Lehrfunktion der Apostelbriefe etwas, das ganz nah ans persönliche Leben geht. Das heißt, wir haben dort praktisch das Leben und die Lehre Jesu für seine Heiligen. Und das ist etwas Gewaltiges. Und ich habe vorher auch denken müssen, jetzt, wenn wir das schöne Lied gesungen haben, in Matthäus 1, 21, da offenbart Matthäus sofort dieses Geheimnis, indem er sagt, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und das ist das ganze Thema. Aber schon in die Evangelien kommt es sofort die Errettung. Und ich habe uns jetzt zuerst, jetzt haben wir wieder wie bei allen diesen großen Werken, haben wir wieder zuerst den Teil 0. Das hat den Hintergrund. Teil 1 beginnt dann mit einem konkreten Bibeltext, dass wir den untersuchen. Teil 0 ist einfach das Allgemeine, dass wir dieses Buch verstehen. Und dazu ist es nicht falsch, wenn man die Grundeinteilung, wie es in eurer bekannten Studienbibel dargestellt wird, wenn man die Grundeinteilung der Bibel einfach sich vergegenwärtigt. Wir haben, das ist ein ganz zentraler Punkt, bezüglich der ganzen Offenbarung Gottes und der ganzen Erlösung, haben wir das Alte Testament als Vorbereitung der Erlösung. Wir brauchen das Alte Testament, damit wir verstehen, dass zum Beispiel Gott der Schöpfer ist, wie er Tag und Nacht geschaffen hat, wie seine Schöpfungsordnung ergeht, Mann, Frau, egal was jetzt endseitig alles auf den Kopf gestellt wird, da siehst du die Grundsätze Gottes, die Grundordnungen. Und dann siehst du eben auch diesen katastrophalen Sündenfall, 1. Mose 3. Du siehst dann, wie Gott hier mit den Menschen umgeht, wie er Abraham, Isaak, Jakob als die Stammväter des Volkes Gottes erwähnt. Und dann muss man sich natürlich nochmal etwas klar sein. Es steht jetzt nicht so in der Bibel, aber es ist doch wohl eindeutig von den Zusammenhängen her. Warum geht Gott hin und sondert Israel so dramatisch und so stark von den kanaanitischen Heidenvölkern ab? So ein ganz einfacher Grund. Er brauchte, um dieses Geheimnis, auf das wir ja ganz massiv stoßen werden bei Matthäus, dieses Geheimnis der Jungfrauengeburt. Gott wusste ja diesen Ratschluss der Ewigkeit, diesen Plan, er wusste, was nötig ist, dass sein Sohn, der mit ihm ja wesensgleich war, der mit ihm in der gleichen Gestalt als auch Geist war, in dieser Umgebung, diese Lichtswelt, 1. Timotheus 6 zeigt uns das, diese Lichtswelt, wo letztendlich, und das ist ein ganz zentraler Punkt, der Herr Jesus und der Vater in einer Umgebung waren, ich kann das menschlich gar nicht ausdrücken, wo es keine Zeit gab, das muss ich vorstellen, da gab es keine Zeit, da gab es nur Herrlichkeit, nur der Vater, der Sohn, Geist, alles gewaltig. Und wenn man das dann sieht, dass dieser Sohn Gottes die Himmel verlassen musste, um ein Mensch zu werden wie wir, dann versteht man auch, warum Gott zum Beispiel eine Umgebung schaffen musste, wo er Mensch werden konnte. Und der Teufel hat natürlich eine ganz einfache Taktik gefahren, auf die werden wir immer wieder treffen. Er hat versucht, die Menschen okkult durch Götzendienst, durch Teufelei, teilweise sogar, dass die Dämonen sich materialisiert haben und zu den Frauen gekommen sind. Er hat also wirklich versucht, die gesamte Menschheit okkult vollständig zu verseuchen, und dann hätte der Herr Jesus uns nicht erlösen können, weil er musste Mensch werde wie wir. Und darum hat Gott auch diese 7 kananitischen Völker hinweggetan. Er hat das versteht man vielleicht nicht, aber Gott ist kein Humanist, Gott ist dreimal heilig. Sondern hat das getan aus lauter Liebe, um uns zu erlösen. Und wenn man das einmal sieht, dieses Gewaltige, dann versteht man, dass das Alte Testament die Vorbereitung der Erlösung ist. Er hat auch gezeigt im Alten Testament, dass zum Beispiel eine Erlösung eben nur möglich ist, indem das, was Adam zerstört hat, nämlich Leben, wiedergebracht wird. Kein Mensch hatte das. Also musste ein Mensch geboren werden, der Leben hatte. Das war der Herr Jesus. Dann durfte er aber nicht von einem Mann als Vater gezeugt sein, sondern er musste durch den Heiligen Geist dieses Wunder der Jungfrauengeburt erleben. Er musste ein wirklicher Mensch werden, geboren einer wirklichen Frau, aber er musste vom Heiligen Geist praktisch gezeugt werden. Und das ist dieses gewaltige Wunder, wo dann ein Mensch vor uns steht, der Leben hat, der nicht verseucht ist von der Sünde, der gleichzeitig der Sohn Gottes ist, also wesensgleich mit Gott, und der dann einen ungeheuren Wert hatte und sein Leben, das er in sich hatte, hat so einen Wert, dass er die gesamte Menschheit erlösen konnte. Das ist die große Vorbereitung. Wenn man das versteht, dann auch die ganzen Kämpfe und die Vorbereitung, dass er Mensch werden konnte. Und man darf nicht vergessen, nach dem Alten Testament hat Gott 400 Jahre nicht mehr zu Israel geredet. Er hat geschwiegen. Das wissen die wenigsten. Er hat geschwiegen. Gott hat nicht mehr geredet. Da war alles getan, alttestamentlich. Drum ist das Alte Testament eine ungeheuer wichtige Vorbereitung. Wenn man das richtig liest und richtig versteht, natürlich Zentralpunkt aus den Lehrbriefen, Römer 7, 4. Wir sind dem Gesetz getötet durch den Leib des Christus. Römer 10, 4. Christus ist das Ende des Gesetzes. 1. Timotheus 1, 7 und 8. Für einen Wiedergeborenen, für einen Geretteten gibt es kein mosaisches Gesetz. Das mosaische Gesetz ist nicht für uns gewesen. Das gehört zu dieser Vorbereitung auf das Volk Israel, der Bundesschluss. Und dort ist ja ganz klar festgelegt, es muss Blut vergossen werden. Jetzt hatte der Herr Jesus Blut. Und da gab es einen Fluch. Und den Fluch konnte man nur auslöschen, indem man den Fluch getragen hat. Darum hat der Donnerkrone, sehen wir nachher, am Ende bei Matthäus, er hing am Kreuz. Und das Kreuz ist das Gerät des Verfluchten, das Hinrichtungsgerät für die Verfluchten. Das heißt, er hat diesen ganzen Fluch ausgelöscht, indem er sein kostbares und teures Blut vergossen hat. Woher weiß ich das, dass das nötig ist? Ich habe jetzt eine stille Zeit. Es ist unbeschreiblich. 3. Mose gelesen. 14 und 16. Die Reinigung von Aussatz. Aussatz ist ein Bild für die Sünde. Und dann Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Das ist doch ganz genau im alttestamentlichen Gesetz, was du tun musst. Das heißt, wenn ich das Alte Testament lese, dann weiß ich, was ich tun muss, um erlöst zu werden. Oder andersrum, was muss Gott tun, dass ich erlöst werden kann? Also von daher ist das Alte Testament ein ungeheuer wichtiger, ich sag's einmal so, von Gott gegebener, inspirierter Teil, der uns überhaupt erst die ganze Problematik aufzeigt, der uns die Lösung aufzeigt, der uns das alles verständlich macht. Und dann kommen die Evangelien, das sind wir jetzt. Die Evangelien sind die Ausführung der Lösung. Wir sehen dann, wie Gott es tatsächlich tut, dass der Jesus Mensch wird wie wir. Wir sehen dann, wie da ein Mensch ist, der ein richtiger Mensch ist wie wir und trotzdem innerlich Gott ist. Drum zum Beispiel, ist unfassbar, vom Berg der Verklärung. Ich kann das nur so erklären. Da war ja er, und jetzt sagt die Bibel, Gott, der Vater, gibt ihm nicht den Geist nach Maß. Das würde ja bedeuten, dass die Schechina, die Wolke und Feuersäule, der Geist Gottes ohne Maß im Herr Jesus war. Und das heißt dann, es ist nur durch diesen Körper zugedeckt. Wie Gott es gemacht hat, das werden wir vielleicht in der Ewigkeit sehen. Vom Berg der Verklärung hat er wohl nur die Wirkung seines Fleisches etwas gedämpft. Und sofort strahlt die Schechina, die Wolke und Feuersäule vom Alten Testament hervor, dass sie zusammenbrechen, nachdem auch der Vater zu ihnen redet. Und dann kommt eben das, was auch die Evangelien, das ist ein ganz zentraler Punkt, wenn wir jetzt Evangelium studieren, was die Evangelie zeigt, sie sahen nichts als Jesus allein. Also hier diese Sicht auf den Erlöser, die ist dann hier gewaltig im Mittelpunkt. Wir werden nachher gleich dazu kommen, was die sonst noch alles für wichtige Funktionen erfüllen, die Evangelie. Denn die Apostelgeschichte ist einfach die Verkündigung. Da sehen wir, wie das Gott zuerst hat Israel verkündigen lassen. Und dann geht es von Israel systematisch zu den Heiden. Das sind wir. Wenn Gott das in seiner Gnade nicht getan hätte, wären wir erledigt. Die Lehrbriefe sind einfach die Erklärung. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, auch nachher, wenn wir das Evangelium haben. Nicht das Evangelium ist die Erklärung. Nicht das Alte Testament ist die Erklärung. Nicht die Apostelgeschichte ist die Erklärung. Nicht die Offenbarung ist die Erklärung, sondern die Lehrbriefe. Wir werden das nachher sehen, wenn wir hier dann plötzlich Stellen haben, wo scheinbar ein Widerspruch ist. Da ist nie ein Widerspruch. In der Bibel gibt es keinen Widerspruch. Also man muss nur verstehen, wie das von Gott gedacht war. Und zwar, ich möchte es einfach klar betonen, diese ganze Sache hat mit 2. Petrus 3, Vers 2 zu tun. Das ist vielleicht einer der wichtigsten Verse für uns. Und das ist jetzt auch, wenn wir beginnen, den Matthäus zu studieren, ist das ein ganz zentraler Punkt. Und wenn man das biblisch nicht versteht, dann ist man immer in der Gefahr, dass man getäuscht wird. Du wirst dann getäuscht von strahlend, ich sag's mal so, hochbegabten Leuten, die auch ein großes Wissen haben. Also biblisch einfach. Er sagt hier, damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind. Also Prophetie. Also was sagt die Bibel über den Herr Jesus? Was sagt die Bibel über diese Dinge? Und jetzt heißt es, und dessen, was euch, der Herr und Retter, also euch sind die Gläubiger, wir, der Herr und Retter, der Herr Jesus nämlich, durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Und jetzt sagt die Bibel praktisch, als der Jesus, das ist ja interessant, wenn ihr das lest, der Apostelgeschichte, der Herr Jesus steht aus den Toten auf und ist dann mit seinen Jüngern zusammen, lange Zeit eigentlich. Was haben die geredet? Das hier. Er sagt klipp und klar, er hat ihnen genau gesagt, was sie uns auftragen sollen. Damit sind die Briefe der Apostel eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, nicht Briefe der Apostel, sondern eine Auslegung Jesu Christi für den Rest der Bibel. Der Jesus hat ihnen ganz klar gesagt, ordne das an, das ordnet dir nicht an, mach das, mach jenes. Das ist gewaltig. Und in 1. Thessalonicher 4, Vers 2 wird es wiederholt, da sagt er, denn ihr wisst, welche Gebote wir euch, also den Gläubigen, gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Also Paulus sagt klipp und klar, wir haben von Gott einen Auftrag, was wir euch für Gebote geben sollen. Petrus sagt, der Herr Jesus hat ihnen genau gesagt, was sie tun sollen. Also da kriegst du eine ganz andere Sicht von der Bibel. Damit hast du mittendrin in der Bibel praktisch die Auslegung der restlichen Bibel durch die Lehrbriefe. Und jetzt müssen wir eben, wenn wir an die Bibelstudien gehe, natürlich beachte Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie blieben in der Lehre der Apostel. Für die Urgemeinde war es klar, das war die Lehre, die der Jesus angeordnet hat. Und jetzt kommen wir zum Punkt, ich möchte einfach mal drei Musterbeispiele zeigen, wie man mit dem umgeht, und da fällt natürlich unser Bibelstudium über die Evangelien massiv drunter, und das ist Johannes 13. Ich gehe jetzt mal ins Johannesevangelium rein, weil das ist vielleicht der einfachste Punkt. Da habe ich auch Erfahrung in der Praxis mit den amerikanischen Brüdern. In Johannes 13, da geht der Herr Jesus ja hin. Und Vers 5, tut etwas. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, den er umgegürtet hatte. Simon Petrus, sei Art, rebelliert. Der Jesus sagte ihm in Vers 7, du verstehst das jetzt nicht, du wirst es erst später erkennen. Und dann sagt Petrus, auf keinen Fall darfst du mir die Füße waschen. Jetzt sagt Jesus, wenn ich dich nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Jetzt kommen wir schon zu einem ganz zentralen Punkt. Die Gemeinschaft zwischen Petrus und Jesus basiert ja nicht auf einer Fußwaschung, sondern das sind jetzt diese Aussagen der Evangelien, die wir dann ganz genau untersuchen müssen. Die Bibel sagt, der Herr Jesus wäscht uns mit seinem Blut. Und da hast du jetzt bildlich eine Darstellung bereits, das hat schon ganz stark prophetischen Charakter, dass der Herr Jesus uns waschen wird. Wenn wir Gemeinschaft haben wollen mit dem Vater im Himmel und mit dem Herr Jesus, müssen wir gewaschen werden. Das sind so die Zentralaussagen. Das sehen wir zum Beispiel aus 1. Johannes 1, die erste Verse. Und jetzt kommt hier etwas, er sagt Vers 10, jetzt haben wir Prophetie, und das ist ein ungeheuer wichtiger Punkt in den Evangelien. Da hast du Aussagen, die die Gemeinde Jesu betreffen, die Heiligen, und das ist noch gar nicht geschehen. Der Jesus sagt Dinge, die dann geschehen. Und er sagt zu seinen Jüngern, wenn sie kommen, Meistens setzt er sich, damit zeigt er bereits an, körperlich, es ist vollbracht. Dann setzt er sich bei den Jüngern und erklärt ihnen, auch was später ist. Er sagt hier, wer gebadet hat, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden. Wiedergeburt. Titus Brief. Das Bad der Wiedergeburt. Er sagt hier klipp und klar, wer gebadet hat, und die haben ja hier nicht gebadet. Wisst ihr, wenn man die Texte jetzt genau untersucht, dann siehst du, aha, da kommt jetzt ungeheure Prophetie. Da sagt er, wer gebadet hat, also wiedergeboren ist, muss nicht gewaschen werden. Ausgenommen die Füße. Wisst ihr, das ist eine ungeheure Aussage. Was sind denn die Füße? Das ist ganz einfach. 1. Mose 3, Vers 17. Der Erdboden ist verflucht um des Sündenfalls willen. Bildlich gesprochen sind meine Füße der Teil, der mit dem Fluch der Sünde, mit der Welt, mit diesen Dingen Kontakt hat. Jetzt sagt der Jesus hier ganz klar, die musst du waschen. Das heißt, ich muss mich dauernd waschen, wo ich mit der Welt, mit der Sünde, mit dem Fluch der Sünde zu tun habe. Das ist eine herrliche Bildersprache. Und jetzt sagt er dann am Schluss, Vers 15, ich habe euch ein Vorbild gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Jetzt könntest du natürlich sagen, also gut, jetzt müssen wir Fußwaschung machen. Meine amerikanischen Brüder zum Beispiel. Also die versuchen alles hier direkt zu übertragen. Die tauchen zum Beispiel bei der Taufe dreimal unter. Sie gehen hin, man hat Fußwaschung beim Abendmahl. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die Evangelien sind die Ausführung der Erlösung. Sie sind Ausführung der Erlösung. Und damit heißt es ja, es ist nicht die direkte Erweisung für die Gemeinde, was sie tun soll. In vielen Dingen weist der Herr Jesus ganz klar an, was wir tun sollen. Wenn es zum Beispiel heißt, seine Jünger traten herzu und er lehrte sie. Die Lehre, die vom Schweizer Missionswerk derzeit verbreitet wird, dass die Evangelien für die Gläubigen nicht gelten sollen, das ist eine absolute Irrlehre. Das hat es immer wieder gegeben in den Kreisen der Gläubigen. Weil man die Bergpredigt nicht halten wollte und sie nicht im Gehorsam ausleben wollte, haben wir einfach gesagt, das ist die Regierungserklärung fürs tausendjährige Reich. Das ist halt billig, das brauchst du nicht tun. Und die Bibel sagt klipp und klar, der Herr Jesus redet hier zu den Gläubigen. Und jetzt kommt halt das Entscheidende. Die Lehrbriefe sind immer das Zünglein an der Waage, das wir zeigt, wie hat er es gemeint. Zum Beispiel findest du jetzt in den Lehrbriefen in 1. Korinther 11 eine massive, schau in 10 kommt die erste, eine massive Abhandlung übers Abendmahl. Aber du findest keine Erweisung in den Apostelbriefen, dass wir Fußwaschung durchführen sollten. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Hat der Herr Jesus das vergessen, den Aposteln zu sagen, das wäre Lästerung. So ein Gedanke darf man nicht einmal annähernd denken. Oder hat der Herr Jesus den Aposteln nicht gesagt, dass sie das anordnen sollen? Dann will er auch nicht, dass wir es als praktische Übung ausführen. Wisst ihr, und so einfach ist das. Gibt es 1000 Möglichkeiten. Ich habe jetzt als zweites die Taufe mit dem Heiligen Geist. Da kommen die Pfingstler und sagen, du musst Geist getauft werden. Apostelgeschichte 2, 8, 10, 19. Dann muss ich sagen, Entschuldigung. Apostelgeschichte ist nicht Erklärung, sondern Verkündigung der Erlösung. Also gucke ich doch ganz einfach in die Lehrbriefe, wie hat das gemeint? Und das hat der Herr Jesus den Aposteln gesagt, schreibt auf, 1. Korinther 12, 13, dort heißt es, denn wir sind alle, auch die lumpigen Korinther, darf ich sie mal so bezeichnen, die schlechteste Gemeinde im Neuen Testament, die Korinther sind alle in einem Geist zu einem Leib getauft. Das heißt, jeder Mensch, der zum Leib Christi gehört, der gerettet ist, der gewaschen ist in Jesu Blut, gehört zum Leib Christi und jeder, der zum Leib Christi gehört, sagt die Bibel, ist durch den Heiligen Geist hineingetauft worden. Es gibt keine zweite Stelle. Damit ist die Taufe mit dem Heiligen Geist, so hat es der Jesus die Apostel geordnet, eindeutig mit der Wiedergeburt identisch. Kann man zum Beispiel, wenn man das genau untersuchen will, jetzt könnte ich jammern, wenn ich nur das schon gewusst hätte, wo ich in der Pfingstbewegung war, habe ich noch nicht gewusst. Ich habe die Bibel zu wenig gelesen gehabt. In Apostelgeschichte 11, von Vers 14 bis Vers 18, kannst du das ganz genau minutiös lesen, dass die Bibel ganz klar sagt, es ist alles genau zur selben Zeit geschehen. Und diese Taufe mit dem Heiligen Geist ist damit kein Thema. Und ich muss sagen, jeder, der echt wiedergeboren ist, ist Geist getauft. Damit kannst du schon mal die ganze pfingstlerische Lehre wegschieben. Sabbat. Du findest im Alten Testament in der Vorbereitung der Erlösung massiv, zum Beispiel in Hesekiel 20:20, findest du Sabbat. Du findest Sabbat in den 10 Geboten, ganz massiv. Aber in Hesekiel 20:20 sagt die Bibel, möchte ich uns lesen, über den Sabbat, eigentlich reicht die Stelle schon. Und dann kommen letztendlich wieder die Lehrbriefe, die das richtige Licht stellen. Und zwar, da sagt die Bibel eigentlich was so Einfaches, und heiligt meine Sabbate. Also alle sind da gemeint. Der zweiterste Sabbat, der normale Sabbat, also auch der Sabbat vor die Feiertage, alles. Damit sie ein Zeichen sind zwischen mir und euch im Israel, damit ihr erkennt, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und an der zweiten Stelle heißt es, damit ihr erkennt, dass ich es bin, der euch heiligt. Das steht dann in 20 Vers 12 davor. Dass Gott ganz klar sagt, der Sabbat ist ein Zeichen, dass Gott uns heiligt, dass er uns in die Ruhe des Christus bringt durchs Blut Jesu und dass wir das nicht durch Werke tun müssen. Wenn du das siehst, dann siehst du jetzt einfach einmal an diesen drei Musterbeispielen, wie man die Lehrbriefe als Brille benutzt, um rauszukriegen, wie sind Stellen gemeint. Und das ist natürlich für uns ganz massiv, wenn wir hier hingehen und Evangelium, in dem Fall, eben, das ist ein zentraler Punkt, das Matthäus-Evangelium betrachtet. Das heißt, wir haben dann immer diese Sache. Wir müssen jetzt viel mehr fleißig sein wie vorher. Und zwar, wir müssen gucken, ist das jetzt nur eine Aussage im Evangelium für die Heiligen? Dann ist der Fall klar. Oder ist etwas, das letztendlich von den Lehrbriefen her bestätigt oder widerlegt wird? Und jetzt müssen wir einfach gucken, oder widerlegt ist jetzt eigentlich falsch, es wird ja nicht widerlegt, sondern es wird nur richtig eingeordnet. Jetzt haben wir die Besonderheiten des Matthäus-Evangeliums. Und da kommen wir jetzt zu einem der herrlichsten Sachbestände. Das ist für mich ein Zustand der Heiligen Schrift, die ist für mich von höchster Erbauung und auch von größter geistlicher Bedeutung. Und zwar, jedes der 4 Evangelien stellt einen Aspekt von unserem Herrn Jesus dar. Das Matthäus-Evangelium, das werden wir nachher sehen. Das Matthäus-Evangelium ist das Evangelium, wo Jesus Christus als der König Israels dargestellt wird. Weil nämlich Paulus ganz klar sagt, euch Israel zuerst musste das Evangelium verkündigt werden. Drum steht's Matthäus-Evangelium an erster Stelle im Neuen Testament. Das ist gar nicht das erste Evangelium, das erste ist der Markus zeitlich. Aber das spielt keine Rolle. Gott hat so gewollt, weil Israel zuerst kommt. Und jetzt hast du natürlich hier bei Matthäus, und das ist jetzt für uns ganz wichtig, hast du die Darstellung des Evangeliums unter dem Aspekt Israel. Das Markus-Evangelium ist völlig anders. Ist viel kürzer, hat ganz andere Charakter. Das Markus-Evangelium zeigt Jesus Christus als das Opferlamm Gottes. Da wird der Herr Jesus als das Opferlamm gezeigt, als der, der sterben muss für unsere Sünden. Im Lukas-Evangelium hast du was ganz Außergewöhnliches. Da hast du Jesus Christus als Mensch. Das heißt, da liegt der Akzent völlig auf seiner Menschheit. Schon mal interessant. Wenn hier das Wort Gottes genannt wird, steht fast immer im Lukas-Evangelium Rema und nicht Logos. Im Johannes-Evangelium, da wird der Herr Jesus als der Sohn Gottes, das heißt als Gott geoffenbart im Fleisch, dargelegt. Da steht fast immer in dem Fall Logos. Also da siehst du selbst schon die Worte, wo es hingeht. Also da ist jetzt in die Evangelie eine völlige Abrundung. Da ist der König Israels, da ist das Opfer für die Sünde, da ist Jesus als ihre Menschheit und da ist Jesus als der Sohn Gottes. Wenn wir jetzt Offenbarung 4, Vers 7 angucken, das gleiche kommt ja im Hesekiel nochmals. Da sagt die Bibel etwas. Und zwar, ich lese uns ab Vers 1, dass wir es verstehen. Nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden hörte, gehört hatte, sprach, komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Sogleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis, einem Sardisstein gleich. Dein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Und vor dem Thron gingen Blitze, Donner, Stimmen aus. Und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer gleich Kristall, und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren vier lebendige Wesen voller Augen vorn und hinten. Also das ist eine gewaltige Darstellung des Thrones Gottes. In der Bildersprache, weil wir könnten das ja nicht erfassen, da sind wir einfach nur dreidimensional. Gott zeigt es so in Bildern, dass wir es fassen können. Und jetzt ist was interessant. Jetzt lässt er durch diese vier lebendige Wesen genau diese vier Darstellungen Jesu in den vier Evangelien, ich sag's mal so, darstellen, aufführen. Da bleibt mir die Luft weg. Wenn dann einer kommt und sagt, die Bibel ist nicht inspiriert, dann muss ich sagen, ja, Entschuldigung, solche Dinge kannst du nicht machen menschlich. Da heißt, das erste lebendige Wesen glich einem Löwen. Der Löwe von Juda, der König Israels. Der gewaltig, der Haschen. Das erste Evangelium, Matthäus, der Löwe von Juda. Das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier. Da hast du letztendlich, oder Kalb, also einfach ein Jungopfer, da hast du Markus Evangelium. Er, der sich opfert für unsere Sünde. Das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch. Das Lukas Evangelium. Jesus Christus ist ihre Menschheit. Und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Das ist wieder der himmlische Jesus Christus im Johannesevangelium als der, der vom Himmel kommt, als der Sohn Gottes, der hier auf dieser Erde eine Sonderrolle hatte, der Gott und Mensch einer Person ist und, wenn man es so genau nimmt, eigentlich unvergleichbar ist. Man kann ihn gar nicht vergleichen. Er hat ja sein göttliches Wesen nicht niedergelegt, als er Mensch wurde, sondern bloß seine göttliche Gestalt. Wenn du das jetzt siehst, dann muss ich sagen, das ist ja die ganze Bibel durchwoben. Überall triffst du auf diese Dinge. Auch im Alten Testament, wo du plötzlich siehst, aha, vierfache Offenbarung. Und immer das Gleiche. Der König Israels, Matthäus Evangelium. Ganz wichtig, das Opfer für die Sünde, Markus. Der Mensch, Lukas. Gott, Sohn Gottes, wesensgleich mit dem Vater, Johannes Evangelium. Jetzt muss ich einfach sagen, aha, jetzt steigen wir ein, so wie Gott es wollte, im Matthäus-Evangelium zu Beginn. In Hesekiel 1,10 hast du ja das Gleiche nochmals. Jetzt muss ich einfach sagen, da siehst du auch, wie die ganze Bibel vom Heiligen Geist inspiriert, immer Alttestament und Neutestament das Gleiche darstellt. Und zwar, da hast du jetzt wieder diese geheimnisvolle Wesen. Ihre Gesichter waren so gestaltet, vorn das Gesicht eines Menschen, das ist das Lukas-Evangelium, vorne die erste sichtbare Offenbarung, aber alttestamentlich von da aus gesehen, war, dass er Mensch wird. Zur rechten Seite, recht ist immer das Zentrum hier, hast du bei allen Vieren das Gesicht eines Löwen, der Löwe von Juda, der König Israels. Zur linken bei allen Vieren das Gesicht eines Stieres. Das ist das Opfer für die Sünde. Und dann hinten, das ist das, was du auf den ersten Blick gar nicht siehst, bei allen Vieren das Gesicht eines Adlers. Jesus Christus, der Adler, der Himmlische, der vom Himmel kommt, der Gott ist. Also wenn du das so gewaltig siehst, dann kannst du nur in Ehrfurcht eigentlich anbeten und sagen, also jetzt dürfen wir in unserer Schwachheit erwarten, dass Gott uns hier, wenn wir den Matthäus studieren, darf ich mal ganz ehrlich sein, der Mensch ist eigentlich hochmütig. Er glaubt, dass er Gott, indem er hier über solche Textpassagen diskutiert, indem er hier Bücher drüber schreibt, indem er hier Wissenschaft anwendet, dass er Gott in der Tiefe verstehen könnte. Können wir nicht. Wisst ihr, die Bibel sagt, Gott ist geoffenbart im Fleisch. Aber die Bibel ist eine Offenbarung Jesu Christi. Und als die Emmaus-Jünger mit dem Herr Jesus zusammen waren, heißt es, er öffnete ihnen die Schriften Und dann sagt sie, dann brennt ihr Herz in Lukas 24, dann brannte das Herz. Und das ist jetzt ein ganz zentraler Punkt, und zwar, wir müssen einfach bewusst sein, wir müssen jetzt auch erwarten und beten und mit so einem Herzen an dieses Evangelium rangehen und Matthäus, dass der Herr uns die Schrift aufschließt, dass wir die Zusammenhänge sehen. Das ist ungeheuer wichtig. Und ich glaube, der Mensch hat es noch nicht begriffen, was es für eine gewaltige Offenbarung Gottes ist, wenn er uns seinen Sohn in diesen Schriften offenbart. Denn dass wir jetzt Matthäus-Evangelium studieren können, das ist eine Herrlichkeit. Und dass wir in Freiheit auch die Mittel haben und das alles angucken können und die Zusammenhänge schon großteils wissen oder viel wissen von diesen Hintergründen, das ist einfach eine Gnade, da muss man sagen. Ich sage es euch ganz ehrlich, hätte ich das alles gewusst, als ich damals in die Verführungen hineinging, ich wäre da nicht hineingekommen. Das ist auch ein Schutz für uns, wenn man das versteht. Jetzt kommt halt etwas ganz wichtig, auch ganz wichtig bei Matthäus. Alle Evangelien zeigen etwas, und zwar das Königreich der Himmel oder das Königreich Gottes. Himmelreich, Königreich heißt da immer Königreich Gottes oder Königreich der Himmel. Und jetzt müssen wir einfach ganz nüchtern sehen, das Königreich, das ist ja auch in der Welt so. Das Königreich hat immer organisch massiv mit dem König zu tun. Und ich sage es mal vorsichtig, jetzt haben wir vom Reich Gottes her gleich das gewaltigste Evangelium vor uns, nämlich das Evangelium des Königs. Und das Königreich bedeutet, es ist immer dort, wo der König ist. Ohne König gibt es kein Königreich. Es ist immer das Reich des Königs. Das heißt, in der Bibel, das kann man sich merken wie ein kleines Kind. So wie man sich die vier Bilder eigentlich relativ einfach merken kann. Matthäus, der Löwe von Juda, das Evangelium für die Juden, also für Israel. Markus, das Opfer für die Sünde, das Opfertier, der Stier, das Kalb. Lukas, der Mensch. Jesus Christus in seiner Menschwerdung. Johannes Evangelium, Jesus Christus in seiner Gottheit. Das kann man sich gleich merken. Und genauso einfach ist es mit den Zuständen, oder ich sage mal so, den Stufen des Königreiches Gottes. Wenn man das falsch versteht, dann verstehst du die Bibelstelle falsch. Was ist denn, wenn der Herr Jesus sagt, ihr Gläubiger, betet, dein Reich komme? Was heißt das? Was meint er damit? Ganz einfach. Was war, wenn man das versteht, das Nächste, was er jetzt erwartet hat vom Reich Gottes? Die Ausgießung des Heiligen Geistes in die Evangelien. Wir leben jetzt danach, wenn wir jetzt sagen, dein Reich komme, wenn wir das beten, dann erwarten wir keine Ausgießung des Heiligen Geistes, dann erwarten wir die Wiederkunft Jesu. Wisst ihr, das ist halt der Unterschied. Und jetzt kommen wir zu diesem gewaltigen Geheimnis, das auch in die Evangelien drinsteckt. Im Alten Testament, wo war da der König? Er war noch nicht da. Er ist nur verheißen. Er tritt als Wunder in Christophanien auf. Micha 5, 1 und Folgeverse sagt, er hat ein mehrmaliges Hervorgehen aus diesen auch Ewigkeitszuständen, wobei das Licht, die Lichtswelt nicht einmal Ewigkeit war, da gab es noch keine, hat er erst geschaffen. Das heißt, er kommt immer wieder im Alten Testament hervor und begegnet den Menschen, zum Beispiel Josua 5, als der Führer der Engel, als der Chef der Engel. Dann tritt er auf als der Engel des Herrn bei Gideon, Richter 6, Richter 13, bei Simson. Er tritt auf einfach in diesen Christophanie, er tritt auf als der Engel des Herrn im Dornbusch, 3. Mose 2. Also er tritt immer wieder auf und immer wieder auf und immer wieder auf. In Malachi sagt die Bibel, wenn er kommt, der Engel, der Bote Gottes, begehrst du ihn, willst du ihn? Wisst ihr, das alles ist da. Jetzt muss man halt einfach diese Einfachheit da verstehen. Wisst ihr, wir werden der Matthäus-Evangelium, so Gott will, diese einfache Unterscheidung verstehen. Es hört sich jetzt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen viel, ein bisschen komplizierter. Es wird immer einfacher, weil wir dauernd auf diese Dinge stoßen, je mehr wir studieren. Es ist ganz einfach so, im Alten Testament ist der König nicht wirklich da, er ist noch nicht Fleisch geworden. Also ist der König im Alten Bund nur verheißen. Das heißt, in der Vorbereitung der Erlösung im Alten Testament ist der König nur verheißen. Das bedeutet zum Beispiel Jesaja 53. Für wahr, er trug unsere Krankheit. Für wahr, er wurde für uns geschlagen. Für wahr, er hat die Sünde getragen. Da siehst du das. Du siehst schattenbildlich in 1. Mose 32, siehst du dann letztendlich Jakob. Du siehst, wie er gerettet wird. Du siehst die Opferung des Isaak. Du siehst alles. Gell? Und da siehst du einfach hier im Endeffekt, das Alte Testament ist noch schattenbildlich. Darum sagt die Bibel, das Alte Testament hat einen Schatten. Der Mensch, der Körper, diese Gottperson, der Jesus, der der Schatten wirft, war noch nicht da, aber er wirft einen Schatten im Alten Testament. Darum siehst du in jeder Ecke. Also im Alten Testament ist das Reich Gottes, weil der König noch nicht da ist, nur verheißen. Erführungszeichen, nur. Jetzt kommen wir zum Evangelium. Das sind wir. Da ist der König da. Das heißt, es ist das erste Reich Gottes auf dieser Erde. Darum kann der Jesus in Johannes 18, 36 zum Pilatus sagen, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das heißt, da ist das Königreich nur aus dem König bestehend. Weil sein Volk, das ja geschaffen wird, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes, durch die Wiedergeburt erlebt des Christus, noch nicht da war. Das heißt, wir haben hier jetzt das Reich Gottes körperlich auf der Erde durch die Person Jesu. Und das ist die zweite Erscheinungsform. Die erste Erscheinungsform ist nur die Verheißung. Die zweite Erscheinungsform ist der König, der Jesus ist da. Er ist gegenwärtig, das ist herrlich. Und die dritte Erscheinungsform, in der leben wir alle, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, sagt die Bibel, zum Beispiel Kolosser 1, 25, Folgeverse, wo ist jetzt der König? In unserem Herzen, inwendig in uns. Wo ist jetzt Königreich Gottes heute? In mir und in dir. Das heißt, der Leib des Christus ist hier in der Welt als Fremdkörper und hat in sich der König. Und damit sind wir das unsichtbare Reich Gottes auf Erden. Und dann die vierte Erscheinungsform. Und wenn wir jetzt beten, dein Reich komme, das ist ja bei uns im Herzen schon lange da, damit sagen wir, deine nächste Erscheinungsform des Reiches Gottes komme, nämlich seine sichtbare Wiederkunft auf der Elberg, das tausendjährige Reich. Und dann ist er wieder auf der Erde. Aber dann hat er sein Volk, dann hat er sein Leib, dann hat er alles. Und dann ist das Reich Gottes in einem gewissen Vollsinn da, aber richtig aufblühe im totalen Sinn des Wortes ist dann im Himmel, wo die Bibel sagt, das Zentrum des Himmels ist der Herr Jesus, der dann so das Zentrum ist, dass du kein Tempel mehr brauchst. Gott, der Vater will kein Tempel, der Sohn reicht ihm. Du hast kein Licht, der Jesus, Licht der Welt ist da und dann hast du das totale Reich Gottes im Himmel. Wisst ihr, jetzt haben wir praktisch was ganz Einfaches. Wir haben 5 Erscheinungsformen des Reiches Gottes. Also nochmal, erste Erscheinungsform, Altes Testament, Verheißung. Zweite Erscheinungsform, die 4 Evangelien. Der König ist körperlich hier, darum ist Königreich hier. Dritte Erscheinungsform, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Der König ist inwendig in uns. Das ist unsere heutige Situation. Das ist die dritte Erscheinungsform. Vierte Erscheinungsform, der König kommt zurück, betritt wieder die Erde mit seinem Auferstehungsleib, herrscht als König in Jerusalem, richtet das tausendjährige Reich auf und dann hast du die vierte Erscheinungsform. Fünfte Erscheinungsform, nach einem großen weißen Thron gehen wir mit ihm endgültig in die himmlischen Orte und bleiben dort. Und dort ist dann die Herrlichkeit, ist dann die fünfte Erscheinungsform. Wisst ihr, jetzt muss man halt sagen, und jetzt kommt was ganz Einfaches. Wenn du jetzt Matthäus liest, warum habe ich das jetzt alles erzählt? Weil das alles eine Rolle spielt, wenn du Matthäus liest. Du musst jetzt bei Matthäus dir immer klar sein, ich habe das Evangelium für Israel. Ich habe das Evangelium des Königs Israel. Ich habe das Evangelium, das ich aus der Brille Israels lese. Wisst ihr zum Beispiel, warum sagt der Herr Jesus, ganz einfaches Beispiel, was ihr binden und lösend werdet, auf der Erde wird im Himmel gebunden und gelöst sein. Warum kommt das nicht im Johannes? Warum kommt das nicht im Lukas? Warum kommt das nicht im Markus? Ist ganz einfach. Es gehört zu Israel. Woher weiß ich jetzt, was da gemeint ist? Ich habe Flavius Josephus gelesen. Der jüdische Krieg. Da waren Pharisäer. Das war also genau das Klientel, das mit dem Herr Jesus diesen geistlichen Krieg hatte. Und Flavius Josephus sagt, binde, löse, war die Vollmacht der Pharisäer etwas für erlaubt und verbindlich zu erklären oder es zu lösen. Das heißt, zu sagen, hier ist Freiheit. Die hatte Gott gegeben. Wisst ihr, jetzt hast du natürlich hier auch nur solche Bibelstellen, wie jetzt das Bindelöser im Matthäus. Jetzt, wenn du das alles nicht weißt, dann bringst du alles durcheinander. Und jetzt müssen wir sagen, halt, jetzt sind wir bei Matthäus. Jetzt sind wir bei Israel. Jetzt haben wir jüdischen Hintergrund. Jetzt haben wir den König Israels. Jetzt haben wir auch, wenn man so nimmt, die zweite Erscheinungsform des Reiches Gottes. Ich habe jetzt nicht die Ausgießung des Heiligen Geistes. Da kommen selbst namhafte Prediger und sagen, ja, die waren schon alle wiedergeboren. Ich muss sagen, Entschuldigung, die sind nicht wiedergeboren gewesen. Warum sagt denn der Herr Jesus im Matthäus-Evangelium? Zum Petrus, wenn du dich dermals einst bekehrst, da gibt es doch keine Logik, wenn der schon wiedergeboren und bekehrt war. Wisst ihr, der konnte erst ab Pfingsten das erleben. Wenn man das alles sieht, dann weißt du auch, wie du das Matthäus-Evangelium lesen musst. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, das ist jetzt keine Drohung, wie lange wir brauchen. Wisst ihr, ich habe keine Ahnung, weil wir müssen die Texte wirklich vom Gesamtzusammenhang der Heiligen Schrift unter diesen Aspekten untersuchen. Da kann es jetzt sein, beim Geschlechtsregister sind wir vielleicht schneller, aber es kann dann sein, dass wir auf gewaltigste Dinge stoßen. Ganz sicher, zum Beispiel Matthäus 5 bis 7, die Bergpredigt, gewaltigste Dinge. Da kannst du wahrscheinlich nur halbe Verse, weil sie überhaupt vorwärts gehen. So gewaltig ist das. Das ist ja die Regierungserklärung. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Das sehen wir nachher. Matthäus 5 ist die Regierungserklärung des Königs. Ein König hat eine Regierungserklärung. Da sagt er klipp und klar, was ist das Reich Gottes? Wir haben hier die gewaltigsten, das kann man sich nicht in Worte fassen, die gewaltigste Offenbarung an Jesu Christi. Wenn du das siehst, da musst du sagen, da bin ich nur noch fasziniert, wie Gott die Bibel geschrieben hat. Wisst ihr, ein normaler Bibelleser sagt dir ja nicht, was da für Hintergründe sind. Wenn du das einmal siehst, diese Zusammenhänge, da kannst du nur noch staunend anbeten, was der Herr getan hat. Und wenn wir jetzt mal uns das angucken, und zwar jetzt haben wir praktisch einen Abriss. Da haben wir einen kleinen Abriss. Wisst ihr, wie man früher gesagt hat, selbst in Taifinger, als man die Stadt gegründet hat, da gibt es ja noch Dokumente und Bücher, wenn du da zum Beispiel einen Hohestehenden eingeladen hast zu der Gründung der Stadt, dann hat man ihn genannt, euer Hochwohlgeboren. Wisst ihr, und ein König ist Hochwohlgeboren, der hat einen ungeheuren Stammbaum im Hintergrund, Matthäus 1, der Stammbaum des Königs. Und jetzt hast du hier etwas. Das ist so gewaltig. Und in diesem Stammbaum siehst du, das ist jetzt ein ganz gewaltiger und wichtiger Punkt, das werden wir sehen, wenn wir Vers 1 untersuchen. Ich sage es einmal vorab. Er ist der Sohn Davids. Er ist aber auch der Sohn Abrahams, Isaaks, Jakobs. Das ist Vers 2 von Kapitel 1. Wenn er das Manuskript anguckt, Abraham war der Vater des Glaubens. Jetzt kommen wir schon rein, wie es das Matthäus-Evangelium uns zeigt. Wisst ihr, das Matthäus-Evangelium zeigt uns Bilder, die wir sonst nicht kennen. Selbst jede Wortwahl ist hier ein Bild oder eine Darstellung. Er sagt hier, Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids. Also damit ist klar, er ist der Messias. Aber jetzt kommt's, des Sohnes Abrahams. Abraham, das bedeutet Vater des Glaubens. Römer 4, Vers 1 und Folgeverse. Das heißt, damit sagt die Bibel, der Jesus ist der Sohn Abrahams, nämlich der aus Glauben. Und das nächste, er ist der Sohn Isaaks. Abraham zeugt Isaak. Er ist der Sohn Isaaks. Was ist bei Isaaks die Besonderheit? 1. Mose 22, 1. 14 Verse. Der durch ein stellvertretendes Opfer rettet. Und Jakob? Weißt du, Jakob ist der Sünder, der Elende, der vom Pharao bekennen muss, mein Leben hat nichts getaugt. Das ist eins vom Beschämendsten, was es gibt. Er hat sagt ganz klar, es hat nichts getaugt. Beschämend, sehr beschämend. 1. Mose 32, 24. Und das ist jetzt etwas, ganz einfach. Jetzt zeigt Gott schon durch den Stammbaum, er ist der König Israels, dann zeigt er, er ist der Sohn Abrahams, Isaaks, Jakobs, so wird auch der Dreiklang in der Bibel immer genannt. Das bedeutet also Abrahams, der durch den Glauben, Isaak, vermittels ein stellvertretendes Opfer, Jakob, den Sünder, rettet. Das ist ja gewaltig.
Wenn du das siehst, ist alles drin. Also, wisst ihr, ich sage es mal ganz ehrlich, ich hatte mal eine Phase, da habe ich zu Gott gesagt, ich habe gesagt, bitte, ich mache jetzt die Bibel zu, ich kann nicht mehr. Wenn Gott anfängt, diese Dinge zu offenbaren, dann kannst du nicht mehr, weil wir das nicht ertragen. Das ist so gewaltig. Ich sage euch eins, wenn Gott uns alle diese Schätze der Bibel auf einmal offenbaren würde, würden wir wahrscheinlich kollabieren oder sterben. Das würden wir nicht ertragen. Das ist so gewaltig. Und wir werden jetzt im Matthäus-Evangelium auf diese Dinge stoßen. Er ist der Sohn Davids. Also ich meine jetzt nur einen Abriss, Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 1 natürlich, dass er durch den Heiligen Geist gezeugt wird und alle diese gewaltigen Wahrheiten. Kapitel 2, 11. Da fielen sie nieder und beteten das Kind an und sie öffneten ihre Schatzkästchen, brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Dem König gebührt Anbetung und dem König bringt man eine Opfergabe. Und das Gold, Weihrauch, Myrrhe, das ist jetzt wieder so ein Schattenbild, wir werden das sehen. Gold ist das Wesen des Königs. Weihrauch ist das Wesen des Priesters. Myrrhe ist das Wesen des Propheten. Wir singen jetzt so locker König, Priester und Prophet. Da hast du es. Da hast du den König dargestellt. Er ist König, Priester, Prophet. Er ist anbetungswürdig. Er erhält die Opfergabe. Gold, das Metall des Königs. Das ist ganz wichtig. Weihrauch, das, was der Priester darbringt. Myrrhe, die Bitterkeit des Propheten. Myrrhe, Prophet, war ein armer Mensch, menschlich gesehen. Geistlich war er etwas vom Reichsten, was es überhaupt gibt. Zum Beispiel Jesaja hat man nach der Überlieferung in einen hohlen Baumstamm eingespannt und bei lebendigem Leib auseinandergesägt. Also ein Prophet Gottes war immer ein Todeskandidat. Und jetzt kommen wir zu den tieferen Zonen. Ein vernünftiger, ein mächtiger, ein gewaltiger König hat nicht nur einen Stammbaum, hat nicht nur Anbetung oder Würdigung, Huldigung, sondern er hat auch einen Herold, der ihn ankündigt. Das ist Johannes der Täufer. Johannes der Täufer ist der Herold, der ausruft. Wisst ihr, überlegt euch, was das für gewaltige Dinge sind. Wenn er hingeht und sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist der Herold. Er ruft öffentlich aus, was wird dieser gewaltige König tun? Und man muss das einfach nüchtern sachlich sagen, es ist etwas Ungeheures, wie die Bibel hier der Herr Jesus offenbart. Und Johannes der Täufer, das muss man einfach sehen, hatte nur den Auftrag, den König auszurufen. Und plötzlich verstehst du auch, wo man dann sterben kann. Gott kann ihn durch Tod holen, er braucht ihn nicht mehr. Braucht er nicht mehr, der König ist ausgerufen, jetzt ist der König da, braucht er ihn nicht mehr. Wisst ihr, wenn du das alles siehst, die Zusammenhänge, dann passiert etwas. Ich sage halt, dass ich es verstehe. So, das ist so eine Tiefe, das kann man nicht verstehen. Aber langsam erkennst du etwas von dieser göttlichen Logik. Du siehst plötzlich, dass alles logisch ist. Alles zusammenhängt, alles passt, alles stimmt, wenn du die Hintergründe siehst. Und dann kommen wir natürlich zum Gewaltigsten mit, die Versuchung des Königs. Ein König hat in der Regel auch Feinde, er hat Gegner. Der Herr Jesus hatte einen Zentralfeind, das war der Teufel, der alles versucht hat, die Erlösung zu verhindern. Und wenn wir an die Versuchungsgeschichte Jesu kommen, dann ist das die ungeheuerlichste Schlacht, die geschlagen wurde außerhalb vom Kreuz von Golgatha und von Gethsemane. Es gibt drei gewaltige Schlachten. Einmal die Versuchung, dann Gethsemane, da wollte der Teufel, der Herr Jesus, unblutig töten und dann das Kreuz. Aber die Versuchungsgeschichte, da siehst du, wie der Teufel auch der Leib Christi, die Heiligen ergreift, da siehst du, wie der Jesus uns zeigt, wie man das abwehrt. Er zeigt, wie man Bibelfälschung verhindert. Das ist nämlich Bibel gefälscht. Der Teufel zitiert den Psalm 91 und lässt ein einziges kleines Fetzlein weg. Und wenn du vom Bibeltext ein kleiner Fetzer weglässt, hast du schon Irrlehre. Und der Jesus demaskiert ihn. Also du lernst hier ungeheure Dinge, auch im Matthäus-Evangelium. Und dann kommen wir zu der formellen Regierungserklärung. Regierungserklärung, Kapitel 5 bis 7. Der König erklärt sich. Er sagt hier etwas, das ist gewaltig. Er sagt, glückselig, das heißt, wohl oder hoch zu preisen. Wohl dir, würde man sagen heute. Sagt er, nicht wenn du menschlich reich bist, sondern wenn du geistlich reich bist. Und das umschreibt er, sagt zum Beispiel, Glückselig sind die geistlich Armen, denn das Reich der Himmel ist ihr. Das heißt, was heißt es, wenn das Reich der Himmel mein ist? Was heißt es denn? Das ist ganz einfach. Ich gehöre zu der dritten Erscheinungsform des Reiches der Himmel, nämlich zu der Gemeinde. Und in dieser Erscheinungsform hat Gott in seinem Ratschluss beschlossen, dass ich gesegnet bin mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus. Epheser 1, Vers 3. Das heißt, mein Reichtum ist der Reichtum des Himmels. Das ist dieser volle Segen in Christus Jesus. Wenn du das siehst, und dann sagt er uns seine Regierungserklärung. Er sagt, du musst reinen Herzens sein. Vers 8. Dann sagt er, ihr seid das Salz der Erde. Er sagt, ihr seid nicht zum Selbstzweck da. Salz. Ist euch klar, was das heißt, Salz? Das gleiche wie die Säule im Tempel. Habt ihr schon mal, wenn man Essen serviert hat, gesehen, dass jemand sagt, wie schmeckt euch dieses wunderbare Salz? Habt ihr das schon mal gesehen? Nö. Ihr würdet ja denken, das ist nicht normal. Der sagt, wie schmeckt dir, ich mache es einfach, schwäbisch. Wie schmecken diese wunderbare Bratkartoffeln? Und das weiß jeder, Bratkartoffeln ohne Salz schmecken nicht, oder? Sind wir einig? Die, wo gesundbewusst leben, die werden jetzt sagen, du sagst was Falsches. Für die Gesundheit ist sicher Salz manchmal gefährlich, aber für den Wohlgeschmack ist Salz wunderbar. Also sagt er, ihr seid das Salz der Erde. Und damit sagt er doch etwas. Damit sagt er doch gleichzeitig, das Salz steht nicht im Mittelpunkt. Das Salz würzt, das Salz ist eine Zutat, aber es spielt keine Rolle. Im Mittelpunkt ist das Gericht und Salz der Erde heißt, du bist nur wie Salz. Du bist nur dazu da, etwas schmackhaft oder einfach besser verträglich zu machen. Aber im Zentrum ist das Hauptgericht, der Herr Jesus. Wieso, damit bist du nicht im Mittelpunkt, du bist daneben. Das ist doch herrlich. Und er sagt dann, du bist das Licht der Welt. Und sagt, du sitzt auf dem Leuchter. Damit gibt es kein letztendlich Solo-Christentum, sondern letztendlich nur ein Christentum, das eindeutig mit dem Leuchter zu tun hat, mit der Gemeinde Jesu Christi. Und die Bibel sagt, er wandelt inmitten des Leuchters. Und dann redet er über das Gesetz und sagt, er ist gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Die Regierungserklärung bedeutet, du musst das Gesetz nicht mehr halten. Er erfüllt es. Das ist Regierungserklärung. Das Regierungsprogramm. Und dann sagt er, ein ganz wichtiger Punkt, keine Unversöhnlichkeiten. Er sagt, wenn du zum Altar gehst, sagt dein Vater unser, dann musst du vergeben. Wenn du nicht vergeben kannst, wird Gott dir nicht vergeben. Das ist Regierungserklärung. Im Reich Gottes gilt diese Regel. Da gelten nicht die Regeln dieser Welt, da gelten nicht die menschlichen Regeln. Ja, und dann siehst du halt, dann geht er hin und legt das ganze alttestamentliche Gesetz aus. Das ist Regierungserklärung. Er sagt, in der ersten Erscheinungsform des Reiches Gottes im mosaischen Gesetz hat man euch gelehrt. Aber ich sage euch, jetzt ist nämlich der König da, er sagt, nicht wenn du jemanden umbringst, sondern bereits wenn du denkst, du willst ihn umbringen. Also er zeigt jetzt, was für ein Gesetz im Reiche Gottes gilt. Drum immer, haben wir das immer rot angekästelt. Ich aber sage euch, das Gesetz sagt, erste Erscheinungsform. Ich aber, jetzt ist der König da, sage euch nämlich, was wirklich gilt. Gell? Und das geht bis hin, dass er dann sagt, in diesem Reich gilt, dass du deine Feinde lieben sollst. Aber gleichzeitig sagt er, du sollst nicht stufenlos, profillos, rückgratlos sein, sondern sagt in Matthäus 5, 48, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und er sagt an anderer Stelle auch, du sollst barmherzig sein, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das heißt, ich soll dort, wo Gott barmherzig sein, wo er nicht barmherzig ist, soll ich nicht barmherzig sein. Wieso, da haben wir schon eine gigantische Regierungserklärung. Und dann in 6 sagt er, alles was du tust, mach es nicht vor den Leuten. Wenn du es vor den Leuten hast, hast du den Lohn, den Gott dir geben wollte, zerstört. Du hast ihn nämlich vorweggenommen. Das heißt, tu nie etwas, um eigene Ehre zu haben. Tu nie etwas, um gesehen zu werden. Tu nie etwas, dass du im Mittelpunkt bist. Das ist Regierungserklärung. Und dann erklärt, ob das das Beten betrifft, ob das Geld betrifft, egal was du tust, ob das das Fasten betrifft. Er sagt praktisch, mach es im Verborgenen. Er sagt, wenn du Schätze sammelst, sammle zuerst, und das ist ganz wichtig, die geistlichen Schätze. Die kann dir keiner nehmen. Die Schätze des Reiches der Himmel, und das ist wieder bei uns, Epheser 1, Vers 3, wir sind die dritte Erscheinungsform des Reiches der Himmel, und wir haben diese ganzen Schätze, die haben wir, ist alles da. Ich bin gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Alles, was Gott geben wollte, 2. Korinther 1, 19 und 20, hat er uns erkauft mit seinem Blut. Ist alles bezahlt. Ich hab die Fülle der Erlösung. Wieso? Und sagt, nach dem musst du streben. Und dann sagt er, du musst aufpassen, du kannst nicht zwei Herren dienen. Sagt er auch ganz klar. Regierungserklärung dieses Reiches. Du kannst nicht Gott dienen und der Welt. Du kannst nicht Gott dienen und deinem Ego. Du musst dich entscheiden, wem willst du dienen? Wenn du Gott dienen willst, haben wir jetzt in Parteien auch massiv uns angesehen, dann bist du ein Sklave Jesu Christi und ein Sklave hat nichts zu sagen. Ist euch das klar? Ist doch brutal. Ist Regierungserklärung. Er sagt hier klipp und klar, du kannst nicht zwei Herren dienen. Und da steht bei dienen duloiein, das heißt, oder duloio, das ist das Wort für als Sklave dienen. Dulos war der Sklave. Er sagt, kannst nicht. Kannst du Gott dienen und Mammon. Und dann sagt er, eine der gefährlichsten Dinge, die ich nicht will, seine Regierungserklärung lautet, dieses Problem darf es nicht geben, darum sollt ihr euch nicht sorgen. Darum steht 1. Petrus 5, Vers 7, alle eure Sorgen und Folgeverse, alle eure Sorgen werft auf ihn. Er sagt, die Sorge muss weg. Dann Vers 7, richtet nicht. Er sagt, du musst nicht dauernd den Rest der Menschheit beurteilen. Aber er sagt wieder in 1. Korinther 5, in den Lehrbriefen, und du musst doch richten. Im Sinne von, wenn Sünde auftritt in deinem Verantwortungsbereich, dann musst du richten, musst hinaustun. Wisst ihr, jetzt muss man das immer im Zusammenhang sehen. Sonst kommen Leute und sagen, oh, richtet nicht, richtet nicht, richtet nicht. Im Reich Gottes, ich kann es nicht mehr hören. Das heißt, ich soll zu allem Ja und Amen sagen und alles laufen lassen. Das sagt die Bibel hier nicht. Das hat sie nicht gemeint mit dem. Sondern sagt, richte nicht, damit du nicht gerichtet werdest. Das heißt, mit dem Maßstab, wo du andere praktisch beurteilst, musst du dich selber beurteilen. Da musst du dich selber richten. Das meint die Bibel hier. Und er sagt, drum auch klipp und klar, du hast, wenn du einen Balken im Auge hast, tu ihn zuerst raus, dann siehst du, was beim Bruder der Fall ist. Wisst ihr, da sagt er praktisch Eigenverantwortung. Und dann kommt das Nächste, er sagt, in diesem Reich, das ist eine Regierungserklärung, das ist wie eine Steuererleuchterung bei der Regierung, die sagt, ich werde die Steuern streichen. Er sagt klipp und klar, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, jeder, der sucht, findet und jeder, der anklopft, dem wird aufgetan. Und das steht alles im Präsens. Damit meint er praktisch, suche dauernd die Gebetserhörung. Wenn du die Gebetserhörung nicht bekommst, also die Regierungserklärung sagt, bitte und du kriegst. Aber sie sagt, es ist ein Dauerzustand. Das nächste, was sie sagt, diese Regierungserklärung, Matthäus, sagt, wenn du keine Gebetserhörung hast, dann suche, was hindert. Und wenn du gefunden hast, Gott sagt, du wirst finden, dann komm wieder und klopfe an und dann wird dir aufgetan. Also da sagt er die Regeln, wie man vorgehen soll. Er sagt, das ist eine enge Pforte. Die ist genauso eng, dass du nur als Sünder durchkommst. Wenn du mit deinem Hochmut, mit deinen Werken, mit deiner eigenen Ehre kommst, wirst du nicht Wiedergeburt erleben. Die wirst du nicht erleben. Er sagt, ob das echt ist, wirst du an den Früchten erkennen. Und er sagt, du musst dein Haus auf der Fels bauen. Der Fels ist der Jesus. 1. Korinther 5, das ist keine Frage. Und damit erklärt er einfach, was mit dem Reich Gottes auf sich hat. Jetzt kommt etwas. In Kapitel 8, nachdem die Regierungserklärung abgeschlossen ist, beweist er zuerst einmal, dass er der Messias ist. Er tut alle die messianischen Zeichen, die ein Jude erwartet hatte. Zum Beispiel, dass er einen Aussätziger reinigt, dass er einen Blindgeborenen heilt, dass er einen stummen Dämon austreibt. Das waren die Dinge, wo die Jude wussten, wenn der Messias kommt, dann tut er es. Das heißt, er tut die Wunder des Messias. Er tut es, also ich sage es einmal so, ohne dass da im geringsten Vorbehalt wäre. Ja, und dann siehst du einfach, wenn du das gesamte dir in Ruhe ansiehst, hier von 8a siehst zum Beispiel dann, wie er hier in einer gewaltigen Weise seine Jünger das auch erklärt, Vollmacht und wie diese Dinge alle gehen. Also bis 11 Ende hast du nochmal eine ganze Erklärung, was das alles bedeutet. Und dann ab 12 hast du etwas. Jetzt kommt der Kampf. Jetzt siehst du, wie das formelle Israel den König ablehnt, wie sie ihn nicht will. Sie will ihn nicht. Das ist brutal. Sie will ihn nicht. Sie will einfach nicht. Und Israel lehnt den König ab. Er ist der Herr des Sabbats. Er sagt, was mit dem Sabbat auf sich hat. Er sagt, ich bin größer als der Tempel. Das heißt, der Tempel in Jerusalem ist nichts Problem. Ich war ganz schockiert, die Geschichte Jerusalems gelesen, als ich festgestellt habe, man sagt ja immer, oh, wenn der Felsendom nicht wäre und so weiter. der könnte weg sein, wenn Gott wollte. Als die Kreuzritter damals in Jerusalem waren, die hatten volle Verfügungsgewalt über die ganze Sache. Zum Beispiel der Al-Aqsa-Moschee war der Palast der Templer. Bloß die sind sowas von verblendet gewesen. Die haben geglaubt, ich habe es nicht wahrhaben wollen, als ich es gelesen habe, die haben im Ernst geglaubt, dass der Felsendom ein Rest vom Tempel Salomos wäre. Das hat die geglaubt. Wisst ihr, das heißt, er sagt hier, es gibt einen Tempel, der ist mehr wert. Nämlich der Tempel des Leibes Jesu Christi. Also er zeigt hier schon, jetzt kommt langsam immer mehr diese Perspektive. Er zeigt, dass er der Prophet ist. Der Prophet aus 5. Mose. Er zeigt, dass er der König ist. Er zeigt, dass er es ist, der Israel befreit. Und dann in Kapitel 13 zeigt er symbolisch, und das ist jetzt ganz brutal, an jenem Tag ging Jesus aus dem Haus hinaus, aus dem Haus Israel geht er hinaus und setzt sich an den See, Talassa, ans Meer, nämlich ins Galiläische Meer, Bild für das Völkermeer. Das heißt, er zeigt hier prophetisch schon an, dass er vom Haus Israel weggehen wird und dass das Heil zu den Heiden gehen wird, zu uns. Das ist Apostelgeschichte 13, 46 und Folgeverse. Und dann erklärt er es in Gleichnissen, wie er gleich kennt, damals versteht. Er redet in Gleichnissen. Ich finde die so einfach. Er sagt ganz einfach, der Herzensbote ist so, da sät man drauf und jetzt kommt es darauf an, wie der Bote gesät ist. Das heißt, wenn das nicht auf den guten Bote fällt, der herzlich bereitet ist, dann kommen die Dämonen, die Vögel und fressen den Samen weg, bevor er aufgeht. Wenn der Herz nicht weich genug ist, hart, dann geht es durch den Alltag kaputt. Es ist so einfach. Er erklärt es, dass ein Kind es verstehen kann, das ist herrlich. Also wenn ihr das siehst, da bin ich fasziniert. Und dann 14 bis 16, siehst du, der Kampf mit den Gegnern. Er sagt, Bierblinden, blinde Leitern. Er erklärt ihnen, es geht ums Herz und nicht um ihre Vorschriften, die sie machen. Das ist ja heute nur so. Wisst ihr, du hast heute Leute, denen ist wichtiger, dass du formell das Gleiche tust, das Gleiche denkst wie sie, als dass dein Herz vor Gott in Ordnung ist. Er zeigt ihnen, dass es falsche Haltung ist. Er sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Er sagt, hört auf, Kapitel 16, Vers 6, hört auf hier letztendlich zu heucheln. Seid ehrlich vor Gott. Wenn ihr schwach seid, gib es zu. Der Jesu Mitleid mit unseren Schwachheiten. Also er fordert hier Ehrlichkeit. Und er sagt natürlich auch etwas, das ist ungeheuer, wenn man das dann sieht. Er ist so, dass er auch dann plötzlich zeigt, er ist der Fels. Wenn du jetzt der Fels siehst, wisst ihr, jetzt haben wir einen Unterschied. Im Alten Testament, sagt Korintherbrief, ist der Fels Israels nachgefolgt. Jetzt seit der Erlösung folgt der Fels nicht mehr nach, sondern jetzt geht er vorne draus. Jetzt folgen wir nach. Also diese ganze Wechsel hast du hier auch schon angekündigt im Matthäus in der Evangelie, diese Herrlichkeiten, die vorgeschattet schon zeigen, was nachher die Briefe als Erklärung uns zeigen, was die Erlösung beinhaltet. Das sind gewaltigste Dinge. Und dann natürlich Berg der Verklärung, der Herrlichkeitsschub, der hier diesen armen Leute wie mir Petrus, der ja Hütte bauen will, wie primitiv. Er will Hütte bauen. So sind wir da, oder? Wir wollen Hütte bauen. Er freut sich so, dass Mose und Elia da sind. Er will Hütte bauen und sagt, Jesus, du kriegst eine, Mose kriegt eine, Elia eine. Jesus und. Das haben die Leute begriffen. Er sagt, Jesus Christus und Mose und Elia. Und Gott der Vater sagt klipp und klar zu ihm, dies ist mein geliebter Sohn, ihn sollt ihr hören. Und dann heißt die Sache nichts als Jesus allein. Er zeigt uns auch die Regeln des Reiches Gottes, Jesus allein. Wisst ihr, ich sage euch eines, passt auf. Ich erlebe jetzt, seit ich zurück bin von der Freizeit, was ich in den letzten, sage ich mal, 2 Tagen erlebt habe, das ist atemberaubend. Ich habe zur Beate schon gesagt, wo wir zurückfahren sind, jetzt bin ich gespannt, was daheim wartet. Das Reich Gottes hat wieder einen Schub nach links gemacht, also in Abgrund hinein, ist atemberaubend. Atemberaubend, ich hätte es nicht geglaubt. Ich habe jetzt nicht ein Ergebnis, ich habe jetzt ein Ergebnis vor einer Gemeinde, ich habe ein Ergebnis vor einer der frömmsten Familien in Deutschland. Kannst du dir nicht vorstellen, was da schon hinter der Kulisse sich abspielt. Brutal. Wisst ihr, jetzt geht er hin und sagt, Matthäus 18, Vers 6, wer einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt. Wisst ihr, ich bin absolut darauf angewiesen, dass der Herr Jesus mir das Reich Gottes beibringt. dass er mir diese Dinge beibringt. Dazu ist Matthäus-Evangelium da. Er erklärt zum Beispiel, wie er für das Schaf sucht, wie er die andere mal lässt. Also wenn du manchmal denkst, jetzt redet gerade der Herr nicht zu mir, ihrer Versammlung, ja Entschuldigung, vielleicht sucht er gerade drei Reihen vor dir ein verlorenes Schaf und du bist jetzt gerade nicht dran. Wisst ihr, wir sind so egoistisch. Du musst einfach sehen, wie er das in der Bildersprache zeigt. Er zeigt auch, dass du nicht mit deinen Werken Gott manipulieren sollst. Er sagt, du hast nichts zu bezahlen. Aber wenn er dir alles schenkt, dann musst du auch bereit sein, dem anderen alles zu geben. Also hier siehst du die ganzen Wesenszüge des Reiches Gottes. Und dann Vers 19 zeigt er eh. Dann sagt er klipp und klar, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Wisst ihr, ich habe jetzt wieder gesehen auf der Freizeit, was die Menschen für einen Zirkus teilweise vollführen, nur dass sie das tun können, was Gott will. Er sagt klipp und klar. Gott hat es klipp und klar festgelegt, wie er es will. Und dann sagt er, folge mir nach, jetzt folg du mir nach. Wisst ihr, wenn ich jetzt alles falsch gemacht habe in meinem ganzen Leben, dann habe ich gleich zu Beginn, Matthäus 1, Vers 21, das Lamm Gottes, das meine Sünde hinwegnimmt. Er wäscht meine Sünde ab. Ist doch herrlich. Ich bin, wie wenn ich nie gesündigt hätte, wie wenn ich alles richtig gemacht hätte. Ist doch herrlich. Und da ist nach diesem Matthäus-Evangelium gewaltig. Er zeigt der Weinberg des Herrn. Er zeigt die Regeln, wie das geht. Und er sagt dann auch, es ist mein Weinberg, nicht eurer. Das muss man sich immer vergegenwärtigen, es ist sein Weinberg. Und dann 21, jetzt kommt der König, jetzt zieht er in Jerusalem ein. Das ist gewaltig, wenn er in Jerusalem einzieht. Dann siehst du zum Beispiel auch, er kommt auf einen Esel. Dann dieser eselische Bild für stellvertretende Opfer. Der Esel wurde durch ein Lamm erlöst. Dann kommen die Leute und legen ihre Kleider auf das stellvertretende Opfer. Das heißt, die nehmen das im Glauben an und dann setzt er sich drauf. Bild für Wiedergeburt. Die anderen, die es nicht verstehen, nehmen ihre Kleider, also die beschmutzten Kleider der Sünde, wo man regeln muss, legen sie statt auf der Esel in der Dreck, auf der Boden, in der Fluch. Sie versuchen menschlich sich zu erlösen. Geht nicht. Da kommen die ganzen Religionen her. Und dann 23. Gewaltig. Er beginnt schon in 22 nochmals die Hintergründe zu erklären und er erklärt, wie jemand in die Finsternis hinausgeworfen wird, aber dann kommt er in 23 und rechnet mit den frommen Pharisäern ab und ruft das vielfache Wehe über sie aus und sagt, wehe, eure Frömmigkeit ist nicht echt. Er sagt ja, wenn eure Frömmigkeit die der Pharisäer nicht bei weitem übertrifft, werdet ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Ich brauche nämlich nur die Frömmigkeit Gottes und Gott der Vater ist zufrieden, wenn er das Blut Jesu sieht und jemand auf seinem Altar, mehr will er nicht. Das ist wie einfach das ist und das zeigt aus Matthäus Evangelium. Du siehst dann in 24 wunderbare Dinge. Er sagt, Matthäus 24, Zerstörung des Tempels, Wiederkunft Jesu, Ende dieser gesamten Epoche. Da kann man wohl sogar bis zum tausendjährigen Reich gehen, bis zum Ende des tausendjährigen Reiches. Er zeigt alles, was hier passiert. Er sagt es, die Liebe wird erkalten in der Endzeit. Er sagt, ihr müsst ausharren bis ans Ende. Wie der Blitz vom Osten kommt, so überraschend wird die Wiederkunft Jesu sein. Also er bringt es herrlich und sagt dann auch in 25, einfach wo der König über sein Reich redet, er bringt die zwei Jungfrauengruppe und sagt, ihr müsst Öl haben, ihr müsst letztendlich hier vor Gott der Herr Jesus blühend im Herzen haben, da passiert euch nichts. Und dann siehst du, was hier Furchtbares passiert. Zuerst gewaltig, Matthäus 26, bevor das Schreckliche passiert, erklärt er ihnen, wenn jetzt mein Blut vergossen wird, es ist der Bund in meinem Blut. Jetzt kommt das Bundesopfer. Die Bundesgnade. Da gibt es im Hebräischen extra Wort dafür, das heißt Chesed. Spezialwort für die Bundesgnade. Er sagt, in meinem Blut ist die Bundesgnade. Jetzt hast du schon ungeheure Ausblicke. Und jetzt geht der König hin und stirbt. Jetzt siehst du das Furchtbare im Kreuz von Golgatha. Nämlich Hebräer 10, Vers 19. Das ist Matthäus 27, Vers 50. Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei. Hebräer 10, 19 sagt, der Vorhang symbolisiert sein Körper. Damit macht er jetzt den Weg ins innerste Heiligtum frei. Er geht dann ins innerste Heiligtum mit seinem kostbaren und teuren Blut und legt es auf den Altar. Deshalb siehst du plötzlich das Zentrum der Erlösung. Und dann 28, der König lebt. Er ist schon verstanden. weil er keine Sünde hatte, alle unsere Sünde bezahlt hat, konnte ihn der Teufel nicht halten, er versteht, leiblich, körperlich, real. Und dann sagt er, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Jetzt sagt er seine Diener, so, bis die Weltzeit endet, geht hin und tut, was ich euch sage. Wissen wir, das ist so eine gewaltige Fülle von Darstellungen. Und das Einzige, was wir jetzt tun müssen, ist, wie die kleinen Kinder sehen. Redet er jetzt von der ersten Erscheinungsform? Redet er von der zweiten Erscheinungsform? Redet er von der dritten Erscheinungsform? Redet er von der vierten Erscheinungsform? Oder redet er von der fünften Erscheinungsform? Er redet über alle fünf Erscheinungsformen des Reiches Gottes in Matthäus. Jetzt musst du nur gucken. Denn offenbart er sich ja bei uns, da brauchen wir dann nicht überlegen, als der König Israels. Jetzt zum Beispiel bin der Löser, jetzt muss ich auch Hintergrundinformationen haben, auch vom Alten Testament. Was meint er? Wisst ihr, und wenn man das beachtet, dann ist es wunderbar. Jetzt möchte ich aber schließen mit was ganz Einfaches. Ich weiß nicht, wie ihr seht, mich interessiert ja, wer ist der Matthäus? Was ist das für ein Mensch? Und das ist ein Name, gräzisiert, also auf Griechisch umgemodelt, und der hieß hebräisch Mattia. Und der Name bedeutet, meine Gabe ist der Herr, meine Gabe ist Yahweh, Jehova, wie man es den alttestamentlichen Gottesnamen ausgesprochen hat. Und das ist ein ganz einfacher Mensch. In Matthäus 9,9 treffen wir uns das erste Mal. Und zwar, das ist an und für sich kein frommer Mensch. Sondern das ist ein Betrüger. 9,9, als Jesus von da weiterging, sah er einen Menschen an der Zollstätte sitzen, der hieß Matthäus. Der sprach zu ihm, folge mir nach. Er stand auf und folgte ihm nach. Und dann passiert etwas, in Vers 10. Nachdem der Jesus ihn ruft, sammelte er sofort die Zöllner und die Sünder, die Betrüger, alle zu sich nach Hause. Dort sammelt er sie, lädt der Herr Jesus dazu ein. Das heißt, er bringt den Sündern den Herrn Jesus. Er ist das Beispiel für Evangelisation. Wenn du willst, dass du richtig evangelisierst, musst du Matthäus studieren. Dort siehst du, wie man richtig evangelisiert. Das ist alles. Und der war der Zöllner. Ein Zöllner war immer ein Betrüger. Er heißt an anderer Stelle parallel Levi. Wahrscheinlich hat er zwei Namen gehabt. An anderer Stelle heißt er Levi. In Markus 2,15 ist genau die gleiche Begebenheit, dort heißt er Levi. Er hat also zwei Namen gehabt. Der wird Sohn des Alphaeus genannt. Jakobus, ein anderer Apostel, ist auch der Sohn des Alphaeus, aber es wird davon ausgegangen, dass es zwei verschiedene Alphaeus sind. Weil die Bibel immer sagt, wenn es Brüder sind. Und damit sagt er, es sind keine Brüder, weil er es nämlich nicht nennt. Die Überlieferung sagt ganz einfach, dass er 15 Jahre in Israel gepredigt hätte. Und dann sei er im Jahr 42 nach Christus. Jetzt kommt natürlich wieder, wie zählt man? Gell? Unsere Zeitrechnung stimmt ja nicht. Gell? Der Jesus ist ja nicht null geboren. Gell? Jetzt kann man wieder sagen, es wäre eine Rechnung für sich. Aber ich glaube, dass es unsere Aufgabe ist, die Zeitrechnung nachzurechnen. Gell? Also das wäre dann, ging dann zu weit. Und zwar, man sagt, er ging nach Äthiopien, also zu den Äthiopiern, und er ging nach Mazedonien, also zu den Griechen. Dort soll er eines natürlichen Todes gestorben sein, aber andere Quellen berichten, dass er einer Schwertwunde in Äthiopien gestorben ist. Und was sie alle einheitlich aussagen, ursprünglich ist das Matthäus-Evangelium in aramäischer Sprache geschrieben. Hebräisch ist ja die Edelsprache gewesen. Zur Zeit Jesu hat man aramäisch gesprochen. Also nicht hebräisch, sondern aramäisch. Es war die Umgangssprache Jesu, aramäische Abart. Oder abartisch, einfach so, wie die Umgangssprache war. Es ist aramäisch gesprochen worden. Und, sagen alle, später dann irgendwann, man weiß nicht, wie das gegangen ist, wurde in Griechisch übersetzt. Und es ist so, ja, geschrieben zwischen 58 und 65 nach Christus, das heißt eindeutig vor der Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Das ist also ganz sicher, bevor Titus den Tempel zerstört. Ach ja, jetzt habe ich schlechtes Gewissen, wisst ihr warum? Ich hoffe nicht, dass ich euch erschlagen habe, aber mich packt es, wenn ich sowas, ey, ich fände das so gewaltig. Ich finde das nicht so was Herrliches, da bleibt mir die Luft weg. Und wisst ihr, was ich mich jetzt tue bei dieser ganzen Sache? Ich entschuldige mich nicht, ich tue mich nicht entschuldigen. Ich freue mich, dass wir den Matthäus angehen dürfen. Jetzt müsst ihr einfach in Ruhe nochmal das Blatt durchlesen, euch das vergegenwärtigen und dann fangen wir an bei Kapitel 1. Und schon bei Kapitel 1, Vers 1, im ersten Vers, geht's los. Und dann werden wir in Dimensionen reinkommen. Ich muss ehrlich sagen, so sehr ich die Lehrbriefe liebe, aber wir werden hier in Dimensionen reinkommen, die die Lehrbriefe nicht haben. Also von daher erwarte ich, dass Gott und sein Sohn gewaltig offenbart. Ich möchte beten. Ja, Jesus, wir danken dir, dass wir die Gnade haben, in aller Freiheit hier als Gemeinde zusammenzukommen. Und dass wir die Gnade haben, dich zu sehen. Und dass wir deine Herrlichkeit, wie auf dem Berg der Verklärung im Matthäus-Evangelium, erkennen dürfen. Und du siehst, wir sind unfähig, es überhaupt zu verstehen, zu begreifen. Die Geheimnisse und diese Herrlichkeiten sind so gewaltig, dass menschlicher Verstand oder menschliche Intelligenz das in keinster Weise fassen kann. So bitte würde ich einfach jetzt für uns, dass du uns diese Dinge offenbarst und dass wir einen Blick in diese Geheimnisse hineintun können, so wie bei Nehemias Jüngern, dass du uns die Geheimnisse des Reiches Gottes öffnest und dass unsere Herzen dadurch entbrennen in erster Liebe zu dir. Gib uns Gnade, dafür danke ich dir. Amen.